DigiTalk, creating the future together. Herzlich willkommen zu einem Radio Orange 94 Spezial zum Thema Zukunft der Demokratie. Mein Name ist Roland Giersig, ich bin Vizepräsident der Digital Society und freue mich, Sie abermals durch die Sendung führen zu dürfen. Heute hören Sie einen Zusammenschnitt des DigiTalks vom Mittwoch, dem 29. März 2023. In diesem DigiTalk geht es um saubere Politik, um Compliance. Es geht darum, dass PolitikerInnen sich selbst ganz besonders an jene Gesetze halten sollen, die sie beschließen. Es geht um transparente politische Abläufe und welche Mittel gegen Machtmissbrauch helfen können. Wir freuen uns besonders über ein sehr hochkarätig besetztes Podium. Es diskutieren Irmgard Griss, ehemalige Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, Richterin und Präsidentin des Obersten Gerichtshofs. Martin Kreutner, internationaler Antikorruptionsexperte und Proponent des Antikorruptionsvolksbegehrens. Günter Ogris, Meinungsforscher des SORA-Instituts. Markus Hamitner, Vorstandsmitglied des Forums Informationsfreiheit und Betreiber des Transparenzportals fragdenstaat.at. Durch die Diskussion führt Luise Wernisch-Liebig, Autorin des Kapitels Zivilgesellschaft im österreichischen Demokratieindex. DigiTalk. Creating the future together.
Wunderschönen guten Abend heute bei der Digital Society beim vierten DigiTalk zum großen Überthema die Zukunft der Demokratie. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema saubere Politik und Compliance. Ganz kurz zum Veranstalter. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, der sich tatsächlich dafür einsetzt, die digitale Transformation zum Wohle für in Wirklichkeit alle und die Demokratie zu nutzen. Die Digital Society ist auch ein Ort, wo Politik, Zivilgesellschaft und Bürgerinnen zusammenkommen sollen, an einem Tisch sitzen sollen, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass heute auch vier total großartige Expertinnen und Experten zum Thema saubere Politik da sind. Ganz kurz zur Genese dieses Themas und zur Genese der Veranstaltungsreihe Die Zukunft der Demokratie. Grundsätzlich gab es ein Projekt gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Landtag, wo tatsächlich entwickelt worden ist, was für Leitplanken es mehr oder weniger braucht, damit die Menschen sich der Demokratie wieder verbundener fühlen können, damit sie auch dem politischen System wieder mehr vertrauen können. Und die vier großen Themenbereiche, die da erarbeitet wurden, waren Information und Wissen, Partizipation, lösungsorientierte Politik und eben saubere Politik. Da ist so ein bisschen das Überthema, dass Politikerinnen sich an die Gesetze, die sie selber beschließen, möglicherweise ganz besonders auch selber halten sollten. Deshalb sind wir heute auch da und ich darf die Expertinnen zum Thema Compliance, Transparenz und eben saubere Politik begrüßen. Als allererste die Irmgard Griss, sie ist ehemalige Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, Richterin und Präsidentin des Obersten Gerichtshofs. Sie war in einer Arbeitsgruppe im österreichischen Nationalrat federführend, die einen Verhaltenskodex für Parlamentarierinnen und Parlamentarier erarbeiten sollte. Und sie thematisiert die gesellschaftliche Rolle von Politikerinnen und auch welche Verantwortung sie in Wirklichkeit haben, schon seit Jahren. Und sie hat gerade in Wirklichkeit vor einem Monat eine neue Initiative mitpräsentiert, nämlich die Initiative Bessere Verwaltung. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Grüß Gott. Der nächste Experte, der uns heute dankenswerterweise zur Verfügung steht, ist Martin Kreutner. Martin Kreutner ist international tätiger und bekannter Antikorruptionsexperte. Er war Präsident des europäischen Dienststellennetzwerks European Partners Against Corruption und er war auch einer der treibenden Proponenten des Antikorruptionsvolksbegehrens. Wir haben ihn alle ganz oft auch in der ZIP gesehen zum Thema. Und das Antikorruptionsvolksbegehren wurde, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, von über 300.000 Menschen unterzeichnet. Seine 72 Forderungen haben also eine breite Unterstützung in der österreichischen Gesellschaft. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten sitzt Markus Hamitner. Markus Hamitner ist Experte dafür, was Bürgerinnen in Österreich wissen sollen können und was sie wissen sollen dürfen und was sie eigentlich wissen dürften. Markus Hamitner engagiert sich in Wirklichkeit seit 2013 für Informationsfreiheit und für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Er betreibt das Transparenzportal fragdenstaat.at und er führt immer wieder Klagen zum Thema Transparenz und zum Thema, ja, was Bürgerinnen eigentlich von ihrem Staat wissen sollten. Hallo, wunderschönen guten Abend. Und von mir aus gesehen rechts außen, obwohl das echt schräg ist, darf ich den Günter Ogris begrüßen. Günter Ogris ist Managing Partner von Sora. Sora gibt seit 2018 den Demokratiemonitor heraus. Günter Ogris ist ein Experte für Wahlforschung und Demokratieforschung und er hat in Wirklichkeit ein Expertenauge darauf, wie zufrieden die Österreicherinnen und Österreicher mit ihrem politischen System sind. Herzlich willkommen. Ja, ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Luise Werne-Schliebig. Ich darf Sie durch den heutigen Abend führen. Ich hoffe, ich habe die passenden Fragen mitgebracht, um die Diskussion in Wirklichkeit mal zu starten und in Gang zu bringen, weil das sehe ich als meine Aufgabe. Und ich bin auch selber demokratiepolitisch engagiert, momentan für den österreichischen Demokratieindex. Genau. Meine erste Frage ist gar nicht so extrem hochtrabend. Sie sehen sie auch im Hintergrund. Liebe Experten, ich würde tatsächlich als allererstes gerne wissen, wie sieht denn saubere Politik für Sie persönlich aus? Und ich würde gerne mit Ihnen anfangen, liebe Frau Gries.
Ja, saubere Politik, das ist für mich eine Politik, die nicht korrupt ist. Eine Politik, die dafür sorgt, dass die Verwaltung ihre Aufgabe wirklich erfüllt, dass das eine funktionsfähige Verwaltung ist, eine sparsame Verwaltung, dass rechtskonform gehandelt wird, dass die Institutionen, die für die Demokratie notwendig sind, gestärkt werden, entsprechend unterstützt werden, entsprechend ausgestattet sind. Also das gehört alles zusammen. Dass das frei von Korruption ist, ist ja dann eine Folge. Aber damit man das erreicht, müssen eben starke Institutionen bestehen, vor allem eine Gerichtsbarkeit, die wirklich unabhängig ist, eine Gerichtsbarkeit, die entsprechend ausgestattet ist, sodass, wenn es korruptes Verhalten gibt, es auch eine Sanktion gibt. Weil ohne Sanktionen kann man das vergessen. Ja? Also das ist für mich saubere Politik, eine Politik, die dafür sorgt, dass der Staat, dass die Verwaltung funktioniert.
Danke. Darf ich Sie vielleicht gleich bitten, da anzuschließen, weil auch Gerichtsbarkeit ein Thema war?
Natürlich, also ich kann erstens alles unterschreiben, was Kollegin Gries schon gesagt hat. Wenn ich es vielleicht ein bisschen philosophischer angehen darf, wir haben uns doch alle im sogenannten Gesellschaftsvertrag darauf geeinigt, dass wir nicht frei nach Darwin vorgehen, nämlich der Stärkere schlägt schneller zu und ist dann der Überlebende, sondern es geht doch eigentlich darum, dass wir im Rahmen des Sozialvertrags dann in seiner doch sehr ausgeprägten Form der demokratischen Verfassung gewisse Kompetenzen delegiert haben. Und damit hat aber Politik genau dieses Mandat, dieses Treue-Mandat, ist also ein Treuhalter, diese Kompetenzen im Sinne der Res Publica, nämlich im Sinne des Allgemeinwohls zu verwalten und wahrzunehmen und nicht im Sinne von Partikularinteressen oder noch schlimmer im Sinne von Eigeninteressen, sprich klassischer Korruption. Und wenn wir also die Politik unsauber haben, um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben, ich könnte jetzt auch sagen, im Missmanagement oder unter Unterminierung dieses Treueverhältnisses, nämlich dieses Mandats um die Res Publica, um die gemeinsame, um die öffentliche Sache, dann geht es auch letztendlich darum, dass dieses Grundvertrauen, dieses Grundversprechen des Sozialvertrags gebrochen wird. Und da kommen wir dann schon sehr, sehr rasch dann auch, wie gesagt, an die Grundfesten der Demokratie, beziehungsweise auch dann dorthin, dass wir uns dem Darwin wieder annähern, oder ich habe philosophisch begonnen, ich darf philosophisch enden, Thomas Hobbes, nämlich, wenn es wirklich darum geht, dann haben wir wieder den Krieg aller gegen allen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Insofern ist eigentlich saubere Politik letztendlich eine Conditio sine qua non, dass wir friedlich miteinander zusammenleben können.
Saubere Politik als Conditio sine qua non, also als Grundvoraussetzung. Lieber Herr Hamitner, bevor ich Sie bitte anzuschließen, sage ich noch kurz was zum Screen hinter mir. Die Zuschauerinnen über Zoom und auch alle Teilnehmerinnen der Diskussion hier im Saal können über Mentimeter in Wirklichkeit auch mitstimmen und sagen, was saubere Politik denn für Sie persönlich ist. Wir werden uns das nachher auch noch kurz anschauen. Ich glaube, dass es da ziemlich große Übereinstimmungen von allen im Saal und auch online geben wird. Lieber Herr Hamitner, saubere Politik für Sie persönlich.
Saubere Politik ist für mich eine Politik, die zu dem steht, was sie macht. Und zwar zu dem steht und sichtbar macht, wie sie Entscheidungen gefällt hat, aufgrund welcher Entscheidungsgrundlage und welchen Einfluss sie auf die Verwaltung als quasi Implementierungsagentur ihrer Politik ausübt. Das heißt, dort, wo politische Entscheidungen gefällt werden, im Einzelfall, müssen diese politischen Entscheidungen auch sichtbar und hoffentlich dann auch kontrollierbar werden, damit sie dann auch in die Wahlentscheidung, um wieder Richtung Philosophie zu gehen, die Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger einzahlen zu können oder von den Bürgerinnen und Bürgern eben berücksichtigt werden zu können.
Danke. Also in Wirklichkeit auch die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die politische Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger auch transparent zu machen. Genau. Lieber Herr Ogris, als Abschluss Statement quasi der ersten Runde, saubere Politik.
Naja, saubere Politik bedeutet für mich in erster Linie, dass Macht kontrolliert werden kann. Und dass dafür die transparente Information zur Verfügung steht, um das tatsächlich zu tun. Ansonsten würde ich gern sagen, ich habe ein großes Problem mit dem Wort Sauberkeit, weil es mich an die Säuberungen erinnert, die in vielen autoritären Regimen sozusagen viel Unheil angerichtet haben. Und der Geist der Sauberkeit oder der Sündenfreiheit, ja, der Menschen, das ist nicht mein Ideal. Also ich glaube nicht, dass es Ziel sein kann, in einem Gesellschaft zu leben, wo man keine Fehler mehr machen kann, wo man keine Irrtümer begehen kann, wo man sich nicht durch Macht oder durch was auch immer verlocken lässt, etwas Falsches zu tun, weil das ist Teil dieser Freiheit und dieser Komplexität dieser Welt. Schwierig ist es dann, wenn es um große Dinge geht, wenn es um große Macht geht, die nicht kontrolliert wird. Ich bin an den Parkstrafen von Politikern nicht wirklich interessiert. Das ist mir wirklich egal. Mir sind auch dieses Hinterherhäkeln der kleinen Fische, das interessiert mich nicht. Wenn man ein System, das permanent kleine Leute kontrolliert, das ist bei uns relativ stark in unserer Gesellschaft. Also wenn man beim Arbeitsamt ist, muss man sich da melden. Wenn man Mindestsicherung hat, muss man seine Vermögen vorlegen und dann muss man sich kontrollieren lassen. Wenn man Milliardär ist, muss man das nicht. Ja, die Familie Reimann kann verdienen, was sie will. Da schaut niemand hin. Es sind aber diese Vermögen, die Machtkontrolle brauchen.
ganz mehr oder weniger ein bisschen provokant anschließend, aber sind es nur Vermögen, die Machtkontrolle brauchen? Weil wir erleben ja einfach in den letzten Jahren das Steuergeld, also das Geld von kleinen Leuten unter Anführungszeichen, in irgendwelchen fragwürdigen Kanälen verschwindet. Wir haben vorher eingangs ganz kurz gesprochen über die sogenannte Beinschab-Studie, wo Steuergeld dafür verwandt worden ist, tatsächlich zu fragen, welche Tierart ein ehemaliger österreichischer Spitzenpolitiker denn wäre. Ist das nicht in Wirklichkeit eine sehr große Macht auch, die besser kontrolliert werden muss, eben um tatsächlich das Vertrauen in die Demokratie zu beschützen, weil als in Wirklichkeit Mitautor und vom Demokratie-Monitor wissen Sie ja sehr genau, dass das Vertrauen in die Demokratie in den letzten Jahren mehr als angeschlagen wurde.
Nachdem der Staat ein sehr großes Vermögen hat, ist die Kontrolle des Staates eine wichtige Angelegenheit. Er hat sehr viel Macht. Daher ist das Zentrum der Demokratie, dass diese Macht begrenzt und kontrolliert wird. Aber gleichzeitig sieht man jetzt in der Schweiz, dass die UBS dreimal so viel Vermögen hat wie der Schweizer Staat. Das heißt, das ist die noch größere Macht. Und wenn eine Schweizer Zeitschrift das Inseratenbudget der UBS verliert, verliert sie wirklich viel. Und daher wird sie ihre Berichterstattung ausstatten. Und um diesen Machteinfluss auch noch in den Griff zu bekommen, glaube ich, da sind wir weit von der Diskussion entfernt. Tatsächlich haben wir einen Vermögenskonzentrationsprozess. Und wenn die Spargruppe mit ihrem Werbebudget politisch etwas will, dann setzt sie das in der Kronenzeitung als Berichterstattung wochenlang durch. Wir haben über die Regierungsinserate gesprochen, die politisch missbraucht werden. Wir müssen auch über die Inserate großer Konzerne sprechen und ob die missbraucht werden oder nicht und das kontrollieren.
Würde ich gerne was einwerfen, natürlich. Also ich bin voll bei Ihnen, nur ist die Diskussion natürlich jetzt sehr, sehr breit geworden. Jetzt können wir diskutieren, was sind die klassischen Staatsgewalten und was sind die zusätzlichen Staatsgewalten. Und da würde ich Ihnen recht geben. Wenn wir also die Diskussion ausdehnen auf das, können wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, uns vom klassischen Staatsbild verabschieden, nämlich mit der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat noch in mehrfacher Judikatur auch die freien und objektiven Medien dazugenommen. Ich gebe Ihnen recht, in einer umfassenden Diskussion müssten wir heute eigentlich auch als vierte, fünfte, sechste Staatsgewalt fragen, sind nicht Social Media ebenfalls schon de facto Gewalt? Wie schaut's aus mit zivilgesellschaftlichen Organisationen auf internationaler Ebene? Wie schaut's aus auch mit Großkonzernen? Und wie schaut's aus mit Einzelpersonen? Ich erinnere daran, eine klassische Funktion, die bis dato oder bis vor 10, 15 Jahren ausschließlich Staaten, wenn nicht sogar nur großen Staaten vorbehalten war, nämlich die unmittelbare Einflussnahme in Kriegsgeschehen, macht jetzt eine Einzelperson. Konkret der Musk mit seinem Satellitennetzwerk. Ohne jegliche parlamentarische Kontrolle, ohne jegliche Kontrolle durch internationale Organisationen, außerhalb des Völkerrechts, weil das gilt nur für Völkerrechtssubjekte. Der Musk ist kein Völkerrechtssubjekt. Aber wie gesagt, damit sind wir jetzt schon sehr, sehr weit in den philosophischen Sphären auch der Staatstheorie. Die Frage ist, ob das unsere Diskussion heute leisten kann.
Kann ich vielleicht auch was dazu sagen? Sehr gerne. Das mag schon sein, dass man das so breit sehen kann, nur das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir sind da in Österreich, wir haben einen Staat und wir müssen schauen, dass dieser Staat funktioniert. Dass es jetzt international Mächte gibt, die wir nicht kontrollieren können, die sich jeder Kontrolle entziehen, dass wir durch die sozialen Medien Einflussmöglichkeiten haben jetzt, die vorher undenkbar waren, mit der künstlichen Intelligenz, die ja mit diesen Möglichkeiten, mit diesen ganzen Chatbots, ja, die Mitbestimmung in der Demokratie in Frage stellt, weil ja damit ein günstiges Mittel zur Manipulation zur Verfügung steht. Also das sind die Grundfesten unserer Demokratie. Nur, es bringt ja nichts, wenn ich sage, da gibt's die Milliardäre, da gibt's die Oligarchen und die haben die Macht, die muss man kontrollieren. Ich muss unten anfangen. Ich muss bei uns anfangen. Ich muss schauen, wie ist es in unserem Staat? Wie ist unser Staat aufgestellt? Wie ist die Verwaltung aufgestellt? Was können wir hier tun, damit es hier sauber zugeht. Ich würde schon bei dem bleiben. Ich bin auch nicht Ihrer Meinung, das sagt, na sauber, mit dem will ich nichts zu tun haben, klingt nach Säuberung. Sauber heißt doch jedenfalls nicht rechtswidrig. Das heißt ja auch, vielleicht in einem gewissen Sinn, auch moralisch vertretbar. Und das verlange ich schon von einem Politiker oder von einer Politikerin. Also ich glaube, das ist schon eine Anforderung, die man stellen kann und auch stellen muss. Und mir gefällt das nicht, wenn man sagt, ja, aber dort und dort ist es auch so und so. Das bringt uns nicht weiter. Ich kann immer nur in dem Bereich, in den ich gestellt bin, kann ich etwas bewirken. Alles Übrige kann ich nicht. Ne? Da kann ich hoffen, durch mein Verhalten kann ich hoffen, dass es vielleicht eine gewisse Vorbildwirkung hat. Jedenfalls kann ich mich in den Spiegel schauen. Ja? Ich kann hoffen, dass das ein bisschen ausstrahlt. Aber ich glaube, ich kann nicht sagen, ja, die anderen machen es auch nicht, oder warum nicht der? Weil wenn wir so ansetzen, kommen wir in der ganzen Klimadiskussion keinen Schritt weiter. Wenn ich sage, ja, aber China, jeden Tag 20 Kohlekraftwerke nehmen sie in Betrieb, warum soll ich nicht mit meinem SUV fahren? Bringt uns nicht weiter. Ja? Und daher finde ich, fangen wir unten an, fangen wir bei uns in Österreich an, sagen wir, was können wir hier tun, damit das so läuft, dass die Leute wieder Vertrauen in die Politik haben. Weil das ist ein Befund, den man treffen kann, dass Vertrauen in die Politik schwindet. Und das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass eine Stadt funktioniert. Also ich würde mir auch, ich bin da bei dir, ich würde mich da auch ein bisschen beschränken.
Vielleicht darf ich noch zwei Zahlen in den Raum schmeißen auch, damit man beim Demokratiebegriff vielleicht etwas ansetzen können. Aber ich kann mich gut erinnern, wie ich vor ca. 10, 15, 20 Jahren inzwischen schon in großen UN-Konferenzen gesessen bin. Damals war es um die 2000er Jahre plus, hat es von den damals ca. 190 Staaten waren ungefähr 100 oder 105 entweder Demokratien oder knapp davor. Mhm. Wissen Sie, wo wir heute stehen?
Ja.
Bei 63. Das heißt, wir haben innerhalb von 20 Jahren 40% weltweit Demokratien verloren. Oder der neueste Demokratiereport, der am 23.03., also vor einmal einer Woche veröffentlicht worden ist, von der Universität Göteborg, sagt, dass im Jahr 2012 46% der Weltpopulation in Autokratien gelebt haben, 46. Im Jahr 2022 waren es wie viel? 72. Also das sollte uns einfach zu denken geben, dass Demokratie nicht aus der Steckdose kommt. Und wenn man sich Entwicklungen anschaut, jüngst in Mexiko, Georgien oder auch in Israel, dann ist es nicht so weit weg. Also das ist jetzt nicht irgendwo an der Dark Side of the Moon. Das kann rein theoretisch übermorgen auch in Europa passieren.
Auch in Niederösterreich.
Ja, auch in Niederösterreich.
Auch in Österreich.
Auch in Österreich.
Auch in Österreich.
Das sind natürlich Zahlen, die uns alle jetzt einmal, glaube ich, schockieren. Also ich habe auch, als der wieder im letzte Woche rausgekommen ist, mir erstmal gedacht, es wird momentan unter Anführungszeichen schlimmer. Und wenn ich ganz kurz nochmal rekurrieren darf, mehr oder weniger auf den Demokratiemonitor, der sagt ja auch in Wirklichkeit seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2019, dass sich das unterste Einkommensdrittel in Österreich politisch überhaupt nicht mehr vertreten fühlt. Und die letzte Veröffentlichung vom November 2022 bescheinigt dem österreichischen politischen System eine Vertrauenskrise, die bis in die mittlere und oberste Einkommensschicht hineingeht. Also die Menschen verlieren das Vertrauen ins politische System.
Das unterste Drittel hatte schon lange kein Vertrauen ins politische System, weil sie schon lange nicht das Gefühl haben, dass in der Politik, im Parlament oder auch in den Medien jemand ist, der sich um ihr Leben irgendwie kümmert und einnimmt.
Ja.
Das mittlere Drittel hat das Vertrauen in die Demokratie und die Politik verloren, vor allem aufgrund der Ibiza- und der Beinschab-Affäre, aufgrund der Korruption. Und beginnen jetzt auch noch mit der Teuerung, weil sie nicht das Gefühl haben, da wird etwas gemacht. Und das oberste Drittel hat das Vertrauen in die Demokratie verloren, weil sie plötzlich in der Pandemie mit Strafen bedroht wurden. Das ist etwas, was dem obersten Drittel in unserer Gesellschaft eher selten passiert, dass sie mit dem untersten Drittel in einem Boot sitzen
Und dann gibt es den Lockdown für Ungeimpfte. Und natürlich gibt es im oberen Drittel der Gesellschaft genauso Impfgegner wie im unteren Drittel. Und diese Einschränkungen, dass man tatsächlich Freiheit verliert, hat tatsächlich auch zu einem großen Bruch mit der politischen Repräsentation, nicht mit der Demokratie geführt. Also das, man sieht daher das Wechselwählen von der ÖVP zur FPÖ in einem sehr starken Ausmaß in den letzten drei Landtagswahlen.
Okay, aber das unterste Einkommensdrittel und das mittlere Einkommensdrittel verlieren ihr Vertrauen aufgrund von Korruption und weil sie sich in der repräsentativen Demokratie nicht repräsentiert fühlen. Wir wissen, dass das dem untersten Einkommensdrittel schon sehr, sehr lange so geht. Wir sprechen in Wirklichkeit aber jetzt von knapp, Entschuldigung, dass ich das so Daumen mal Pi raushaue, mehr oder weniger von zwei Drittel der Gesellschaft, die dem politischen System nicht mehr vertrauen. Das ist eine Diagnose, die ist in Wirklichkeit ein Wahnsinn. Und da muss man tatsächlich was dagegen tun. Und wenn die Menschen mehr oder weniger sagen, sie brauchen saubere Politik, Entschuldigung, dass ich das noch einmal so sage, oder sie brauchen Transparenz, oder sie brauchen Accountability von Politikerinnen und Politikern, dann muss man was dafür tun. Und ich glaube, als Zivilgesellschaft sind wir auch dafür da, was zu tun. Und mich würde als nächstes in Wirklichkeit interessieren, was sind denn die Lösungen, die in der Zivilgesellschaft schon auf dem Tisch liegen? In Wirklichkeit zum Beispiel seit 10 Jahren. Und lieber Herr Hamedner, ich würde gerne mit Ihnen anfangen.
Wir vom Forum Informationsfreiheit setzen uns seit 10 Jahren für ein modernes Transparenzgesetz in Österreich ein. Der Vorbild war Hamburg, der gezeigt hat, dass Bürgerinitiativen im deutschsprachigen Raum eine solche Art von Gesetz durchbringen können. Das heißt, wir sind da nicht allein. Was ist ein modernes Transparenzgesetz? Das ist einerseits das Recht der Bürger, auf nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Dokumente zu erhalten. In Österreich haben wir als Bürgerinnen und Bürger immer noch kein Recht, um Dokumente überhaupt zu fragen, geschweige denn sie auch zu erhalten. Das reicht aber nicht. Man muss auch wissen können, was man fragen kann. Das heißt, wir fordern, was auch in Hamburg umgesetzt ist, eine proaktive Pflicht zur Veröffentlichung, die auch durchsetzbar ist. Das heißt, dass gewisse Verträge ab einem Mindestwert müssen jedenfalls offengelegt werden, wenn überhaupt mit kleinen Schwärzungen, wo wirklich strenge Geschäftsgeheimnisse, die noch zu schützen sind, ausgenommen werden. Studien, Gutachten, generell Entscheidungsgrundlagen, Statistiken und Daten wären da proaktiv zu veröffentlichen, soweit irgendwie möglich, soweit keine anderen Rechte beeinträchtigt werden. Und drittens ist die Frage, wer setzt das durch, was gibt es für Konsequenzen, wenn nicht. Und es braucht eine unabhängige Institution, die Implementation kontrolliert, das heißt, die als Berufungsstelle fungiert für Bürgerinnen und Bürger, wo Bürger hinkommen können und sagen, diese Behörde gibt es mir nicht. Als Österreicher ist man nicht gewohnt, gleich den Rechtsweg zu bestreiten, sondern man sucht sich Hilfe, sucht sich Verbündete. Diese Stelle muss aber auch die Behörden bei dem Kulturwandel unterstützen, die Behörden unterstützen, dass das wirklich passiert, dass nicht eine weitere Veröffentlichungspflicht geschieht, wo es halt keine Konsequenzen gibt, wenn die nicht eingehalten wird. Und das ist Big Picture, das, was wir wollen.
Wenn es da einen Vorbildprozess gibt und so gute Best Practices, wieso gibt es das in Österreich noch nicht?
Weil politische Akteure sich gegen die Best Practices stemmen. Also es gab eine Regierungsvorlage unter der Großen Koalition noch, SPÖ-ÖVP, der wäre ein Rückschritt gewesen, selbst zu jetzt. Und der aktuelle Gesetzgebungsprozess ist, es gibt einen Entwurf, der in einigen Stellen wirklich Verbesserungen bringen würde, aber keine unabhängige Stelle vorsieht, keine Konsequenzen, wenn die Veröffentlichungspflicht nicht eingehalten wird und der nach aktuellem Stand das Gesetz unreformierbar machen wird. Jeder Landeshauptmann hätte in Zukunft die Möglichkeit, ein Veto einzulegen, wenn das Gesetz irgendwie nochmal angetastet werden würde. Bei einem Gesetz, wo es um die Information von Bürgerinnen und Bürgern, Informationsgesellschaft ist jetzt nicht das, was wir schon seit 150 Jahren haben, die entwickelt sich vielleicht noch, da könnte sich noch was tun, da könnte noch Reformbedarf sein, der wäre da realpolitisch quasi unmöglich. Das ist eine politische Entscheidung.
Okay, das ist eine politische Entscheidung, dass Best-Practice-Modelle nicht umgesetzt werden.
Okay. Es gibt ein kleines positives Beispiel. Es ist jetzt vor kurzem in der Verfassung wirksam geworden, dass alle Gutachten, Umfragen und Studien veröffentlicht werden müssen. Bei den Umfragen auch die erhobenen Daten, also der Originaldatensatz natürlich in einer pseudonymisierten Form. Dafür gibt es keine Spielregeln, wie das ausschauen soll, also wie man da den Datenschutz wahrt, das ist noch alles nicht geregelt. Gibt es dann Empfehlungen aus dem Bereich der Wissenschaft, aber das ist eine konkrete Auswirkung vermutlich der Beinschab-Affäre, dass da jetzt sozusagen letztlich eine gewisse Kontrollierbarkeit dieser Umfragen und Studien entsteht. Und das halte ich für einen Fortschritt, auch was die Qualität der Studien betrifft. Weil die Veröffentlichung, auch die veröffentlichte Originaldaten, lässt natürlich zu, dass das genauer kontrolliert wird.
Okay, also doch kleine Schritte. Sollen wir?
Darf ich einen kleinen Einwand nur machen, Herr Obers, zu Ihren Aussagen? Ich werde einen...
Wolfgang Keck, mein Name, Digital Society und Österreichischer Juristentag. Ein kurzer Einwand nur zu Ihren Aussagen betreffend Studien und andere Dinge mehr. Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel, das ist die OECD-Studie zum Gesundheitswesen Österreich. Die wird verschleiert und verschlammt und heute wurde sie kurz publiziert, das Factsheet, bevor es erneut manipuliert wird im Bundesministerium für Gesundheit und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Und OECD-Studien sind schon was Interessantes, weil die bilden nämlich wirklich die Wahrheit ab, bevor sie von der Politik manipuliert werden. Und das ist nur ein partielles Beispiel, was gegenwärtig passiert.
Ich glaube, persönlich ich kann zur OECD-Studie nichts sagen. Ich glaube auch, dass Manipulation jetzt auch ein großer Vorwurf gegenüber einem Ministerium ist.
Es ist nicht die Manipulation der Verwaltung, sondern der Politik.
Gut, aber umso mehr brauchen wir tatsächlich Maßnahmen, die das verhindern und die Manipulation von Seiten der Politik oder Message Control oder auch getürkte Studien einfach nicht mehr zulassen. Lieber Herr Kreutner, das Antikorruptionsvolksbegehren hat tatsächlich 72 Forderungen formuliert. Was wären da die wichtigsten Umzusetzenden, beziehungsweise haben auch Sie vielleicht ein Beispiel von kleinen Erfolgen, wie wir es gerade vom Herrn Ogris auch gehört haben?
Ich möchte meine Antwort in zwei Teile teilen. Einerseits natürlich auch Erfolge demonstrativ. Ich glaube, was das Volksbegehren erreicht hat, gemeinsam mit anderen, ist, dass das Thema in Österreich endlich enttabuisiert ist und mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Ich darf dazu auch in Erinnerung rufen, wir haben als Volksbegehren 13 andere zivilgesellschaftliche Organisationen mit dazu bekommen, die das Thema jetzt ebenfalls als Teil ihrer Agenda sehen, ob das der Forum Informationsfreiheit ist, Presseclub Concordia, Amnesty, Greenpeace und so weiter und so fort. Also das ist anerkannt. Das Zweite, wo es Erfolge gegeben hat, ist, wir haben Gott sei Dank, das klingt jetzt sehr technisch, Achtung, diesen ominösen Paragraphen 112a in der Strafprozessordnung mit verhindern können. Das wäre das Razzienverbot gewesen im öffentlichen Sektor. Ebenfalls wurde die Kronzeugenregelung verlängert, die wäre ja eigentlich 2021 ausgelaufen. Jetzt, wenn Sie allein diese zwei Dinge nehmen, nämlich Kronzeugenregelung wäre ausgelaufen und es hätte ein Razzienverbot gegeben, dann hätte es weder die Kronzeugen im derzeitigen Verfahren gegeben, noch hätte es Hausdurchsuchungen gegeben im derzeitigen Großverfahren. Es ist das Parteiengesetz zugegebenermaßen doch sehr verschärft worden, damit aber auch die Einsichtsrechte des Rechnungshofes erweitert worden. Im Bereich der Medientransparenz hat es bitter notwendig Verschärfungen gegeben. Das Gesetz heißt ein bisschen komplizierter. Es ist im Bereich des Antikorruptionsgesetzes, sind Lücken geschlossen worden. Natürlich nicht überall jetzt in der aller schönsten und höchsten Form, aber es hat sich zumindest etwas bewegt. Und es gibt letztendlich auch ein Konzept, und zwar durchaus ein gutes Konzept für eine Bundesstaatsanwaltschaft oder eine Generalstaatsanwaltschaft, weil da Österreich ja auch hinten nachhinkt. Österreich wäre also heute nicht mehr EU-aufnahmefähig mit der derzeitigen Konstruktion, dass die Weisungsspitze bei einem Organ der Exekutive, nämlich Exekutive als Staatsgewalt, endet. Wenn ich es quantitativ formulieren müsste, würde ich sagen, dass ca. 40% der Forderungen des Volksbegehrens ganz umgesetzt worden sind oder partiell umgesetzt worden sind. Heißt aber immerhin 61% sind noch offen und nicht einmal in der Diskussion. Also es ist schon noch einiges zu tun, aber ich bin ja gebeten worden, auch die positiven Aspekte zu bringen. Wenn Sie mich fragen, was sind jetzt die größten Pakete, die noch offen sind, dann würde ich definitiv auch sagen, bitte Informationsfreiheit. Da wäre Österreich nicht nur nicht EU-aufnahmefähig, sondern bitte korrigieren Sie mich, aber da hinkt Österreich auch global massiv hinten nach. Also je nach Statistik, die Sie jetzt oder Studie, die Sie hernehmen, sind wir entweder unter den letzten 3 weltweit oder unter den letzten 5 weltweit, zum Teil inklusive Afghanistan, Somalia und Absurdistan. Das zweite große Thema wäre für mich die Unabhängigkeit der Justiz, nämlich dort, wo es um den Instanzenzug der Staatsanwaltschaften geht. Ich habe schon erwähnt, Umsetzung der Bundesstaatsanwaltschaft, beziehungsweise auch Stärkung der richterlichen Kontrolle, beziehungsweise auch Fehlerkultur innerhalb der Justiz, das muss auch gesagt werden, nämlich, dass es nicht dazu dann kommt, dass wir die Anschüttungen hauptsächlich aus der politischen Sphäre haben. Und letztendlich auch noch ein Thema, auch das ist wieder eines, das ziemlich technisch klingt. Unser Bundesarchivgesetz ist völlig überaltert. Und ich sage das als jemand, der 20 Jahre im öffentlichen Sektor als Beamter gearbeitet hat. Sie müssen, Entschuldigung, jeden Fresszettel verakten. Aber es reicht, wenn Sie sagen, mein Handy ist neu aufgesetzt worden. Und damit ex obligo. Das heißt, obwohl wir heute sehr, sehr viel über das Smartphone machen, obwohl auch Politik schon Apps verwendet, obwohl es Cloud-Filing gibt, Cloud-Computing gibt und, der Fresszettel muss in Akt, wenn er nicht im Akt ist, sind wir knapp am Amtsmissbrauch, aber wenn ich was verwischen will, sage ich einfach, ich gebe mein Handy in die KD-Abteilung ab, das wird neu aufgesetzt, alle Daten sind weg und also das kann es nicht sein, heißt bitte, Bundesarchivgesetz müsste dahingehend auch reformiert werden. Jetzt möchte ich aber abschließend auch noch etwas sagen, und da werden Sie jetzt verwundert sein, wahrscheinlich das aus meinem Munde zu hören. Gesamtgesellschaftspolitisch, glaube ich, haben wir aber als Zivilgesellschaft schon auch eine Verantwortung, und die ist, und jetzt kommt das Provokative, wir müssen auch wieder Diskurs zulassen. Wir müssen pluralistischer werden wieder. Demokratie lebt von Diskurs. Karl Popper hat einmal gesagt, die Fruchtbarkeit eines Diskurses hängt von der Vielzahl der konkurrierenden Meinungen ab. Also wir haben schon eine Tendenz, uns in empörende Blasen zurückzuziehen und nur noch manichäisch zu diskutieren. Also gut, böse, plus, minus, schwarz, weiß. Das Leben ist aber zu 99,9% Grauton. Und das müssen wir wieder zulassen. Nicht umsonst heißt liberale Demokratie. Und liberale Demokratie lebt von der Vielfalt der Meinungen und vom Kompromiss der hoffentlich besten Meinung dann. Also wenn wir uns vermehrt in diesen, auch das ist wieder provokativ von mir, weil ich weiß, dass das ursprünglich, glaube ich, 2011 ist das Werk herausgekommen von einem französischen Philosophen, das empört euch, hat durchaus einen Sinn gehabt vor 12, 13 Jahren. Nur, wenn wir uns nur noch auf die Empörung zurückziehen, dann werden wir nichts bewirken im Positiven, weil dann tun wir nur noch empören. Empören hat aber nicht automatisch eine Lösungskompetenz oder einen Lösungsinhalt auch dabei.
Das stimmt natürlich. Sich empören alleine reicht definitiv nicht, sondern wir müssen auch was tun. Wir kommen in 1,5 Fragen ungefähr tatsächlich auf die konkreten Dinge, die wir tun können. Liebe Frau Gries, ich habe noch für Sie in Wirklichkeit die Frage dieser Runde, nämlich was sind denn konkrete Maßnahmen, die Sie sehen, die man jetzt sofort umsetzen sollte?
Ja, also abgesehen von gesetzgeberischen Vorhaben, die notwendig sind, aber das hat der Herr Kreutner ja geschildert, ich glaube, was notwendig ist und was Sie auch mit solchen Veranstaltungen versuchen, das ist eine Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit. Also, dass man hier versucht zu zeigen, erstens, wir müssen miteinander reden, ja? Also nicht nur sagen, wir müssen miteinander reden, sondern auch konkret was tun, damit so ein Gespräch, damit so ein Austausch zustande kommt. Wir müssen natürlich ganz stark bei der Information ansetzen, was ist die heutige Informationsgesellschaft, was das bedeutet. Ja? Wir müssen versuchen, Medienkompetenz, in den Schulen müssen wir es vermitteln, aber wir müssen auch Medienkompetenz in der Bevölkerung vermitteln. Das ist, finde ich, die größte Herausforderung überhaupt, dass man mal bewusst und begreiflich macht, in welcher Gesellschaft wir heute leben, wie groß der Teil unseres Lebens ist, der sich in die digitale Welt verlagert hat. Nicht? Ich habe jetzt einen sehr interessanten Artikel gelesen im Atlantic über das Metaverse und dass wir eigentlich im Metaverse nicht kommunizieren, sondern dort wohnen. Ja, dass also für viele Menschen spielt sich ja das Leben im digitalen Raum ab. Die Unterhaltung, die da ständig geboten wird, dass alle Ereignisse oder fast alle Ereignisse, die überhaupt passieren, die werden in Unterhaltung umfunktioniert. Die Unterhaltung, das Ablenken, ist ein ganz ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und das muss man mal zeigen. Also wir müssen die Bürgerinnen und Bürger aufwecken. Wir müssen ihnen bewusst machen, in welcher Gesellschaft wir leben. Es gibt leichtere Aufgaben. Das ist extrem schwierig. Aber ein Punkt ist sicher, dass man in den Schulen ganz stark das machen muss. Und da genügt es nicht, dass ich Endgeräte den Kindern zur Verfügung stelle oder dass ich sage, jetzt wie die Ankündigung war, jedes Kind muss programmieren lernen, was ja gescheit ist in Estland, machen sie das, ich weiß nicht, 15 Jahren oder wie lang. Aber überhaupt bewusst machen, was das bedeutet. Ja? Was das heißt jetzt für uns, welcher Informationsflut wir ausgesetzt sind, wie wir damit umgehen können. Und für mich ist das die ganz große Herausforderung. Und ist ja schon angesprochen worden, die Impfdebatte und die Impfgegner und die Pandemie-Maßnahmengegner. Ja, das zeigt ja, dass da ein gewaltiges Informationsdefizit offenbar ist. Dass es nicht gelungen ist, wissenschaftliche Erkenntnisse, und davon können wir ja ausgehen. Also man kann doch, ich hoffe, man kann das in diesem Kreis machen, dass man sagt, na, die Impfung war natürlich der absolute Glücksfall. Hätten wir nicht in so kurzer Zeit die Impfung bekommen, wo stünden wir heute? Bergamo zur Potenz, wahrscheinlich, ja? Wenn es keine Impfung gegeben hätte. Und diese Botschaft ist ja bei vielen nicht angekommen, ne? Oder auch, wenn man sagt, ja, die ganzen Beschränkungen, Sie haben das ja erwähnt, ne, dass viele Leute sagen, jetzt bin ich da eingeschränkt. Ich kann nicht mehr hingehen, wo ich will, ich soll eine Maske aufsetzen oder wie immer. Das sind ja meine bürgerlichen Freiheiten verletzt. Dass man hier auch darüber informiert, dass ich eine Selbstverantwortung habe, eine Verantwortung gegenüber dem anderen, dass es nicht aus Jux und Tollerei passiert, sondern weil es notwendig ist. Und natürlich ist da auch sehr viel Versuch und Irrtum. Gott sei Dank ist eine Pandemie nicht jedes zweite Jahr, so dass wir schon Erfahrungen haben können. Wir hätten uns besser vorbereiten können. Aber man muss schon zugeben, da ist schon eine Lawine auf uns zugekommen. Da ist nicht so leicht, sofort wirklich alles richtig zu machen. Aber das muss man halt transportieren. Und ich finde, es ist keine Lösung, wenn ich jetzt sage, Na, wir brauchen eine große Versöhnungsinitiative und wir müssen euch wieder alle umarmen und ihr werdet jetzt alle entschädigt oder was immer und wir wärmen nicht mehr für die Impfung. Das ist keine Lösung. Damit bestätige ich ja nur, was diese Leute befürchten und was sie gemeint haben. Also da muss doch die Politik den Mut haben und zu dem stehen, was sie gemacht haben. Sie muss sagen, in der Situation war das notwendig. Haben wir das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können wir nicht sagen, na, also ich war für die Impfpflicht, also Sie, das tut mir leid. Na, wie konnte das passieren? Also da muss ich irgendwie verwirrt gewesen sein. Das finde ich jenseitig. Ich darf doch nicht in die Politik gehen, wenn ich nicht den Mut habe, zu dem zu stehen und jede Entscheidung, jede Position muss ich doch nach den Umständen beurteilen, die damals geherrscht haben. Heute weiß ich natürlich, so wie ein Politiker gesagt hat, am Montag weiß ich auch, was die Lottozahlen vom Freitag sind. Das stimmt, ja, jeder von uns. Ja. Also das heißt, da brauchen wir nicht nur verantwortungsbewusste Politikerinnen und Politiker, wir brauchen auch mutige Politikerinnen und Politiker. Und Politiker vor allem, die nicht sagen, ja, um Gottes Willen, ich muss mein Amt festhalten und nur ja nichts machen, wo ich 5 Stimmen verliere oder irgendwas, die dazu stehen und dann wird er halt abgewählt, Das ist ja der ganz große Vorteil der Demokratie. Und ich glaube, das müssen wir auch stärker bewusst machen. Was bringt uns die Demokratie? Ja? Wir können, ohne dass es einen Bürgerkrieg gibt, ohne dass es einen Aufstand gibt, sagen, wir wollen euch nicht mehr. Wir wollen jetzt jemand anderen das versuchen lassen. Das muss man bewusst machen.
Das muss man sicherlich bewusst machen. Entschuldigung, Herr Ogris, Sie wollten was dazu sagen.
Nachdem ich Wissenschaftler bin, habe ich nicht ganz dieses starke Wissenschaftsvertrauen, weil ich weiß, wie leicht man irren kann und wie sehr die eigenen Überzeugungen eines Wissenschaftlers zum Irrtum führen können. Daher ist das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft eine wichtige Funktion in der Wissenschaft und Methodendisziplin ist das Einzige, was wir haben, um uns selbst zu kontrollieren. Es wundert mich daher nicht, dass sehr viele auch, die mit dem wissenschaftlichen System sozusagen vertraut sind, dann am Ende zu den Impfgegnern und Maßnahmengegnern gehört haben, weil das in der Wissenschaft eben der normale Prozess ist, dass wir ausstreiten und Hypothese und Antithese gegeneinander abwägen. Ja? Die Problematik ist, dass wir der Bevölkerung zutrauen müssen, trotz dieser Unsicherheit der Wissenschaft Empfehlungen zu folgen und das, was sich die Politik in dem Fall oder die Expertenräte bemühen, als den besten Stand des Wissens da zusammengetragen zu haben, dass wir das Vertrauen haben müssen an die Bevölkerung, dass diese Kommunikation funktioniert. Denn wenn wir der Bevölkerung sagen, ihr werdet euch eh nicht dran halten, also müssen wir euch Strafen einführen, ja, und euch dazu zwingen, euch dran zu halten, dann spricht die Regierung der Bevölkerung das Misstrauen aus und das Misstrauen kommt halt zurück. Ja, der Punkt ist, diese Haltung, die nicht auf Augenhöhe basiert, wir diskutieren, das ist sozusagen wie im ägyptischen Tempel, oder? Wir diskutieren, wir wissen, dass es keinen Gott gibt, aber denen da unten müssen wir sagen, es gibt eine göttliche Ordnung. Ja? Das funktioniert in der Demokratie nicht mehr. Und der Punkt ist, dass wenn wir der Bevölkerung sagen, wir halten das für das Beste, das ist der Stand der Wissenschaft, und wenn ihr euch nicht an das haltet, müssen wir euch strafen, erklären wir der Bevölkerung gleichzeitig das Misstrauen, dass er sich nicht auskennt und nicht folgen wird. Und das ist problematisch.
Aber dann können wir verzeihen, nur das ganze Strafgesetzbuch abschaffen.
Aber vielleicht ist das gerade auch der einende Punkt, dass ich möchte zwei Dinge aufgreifen. Erstens, was du gesagt hast, richtigerweise, wenn gesagt worden wäre, und zum Teil ist es gesagt, zum Teil ist es aber auch nicht gesagt worden, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, das ist ganz, ganz Zentrales. Und das Zweite, und da stimme ich Ihnen zu, Wissenschaft ist letztendlich die Kunst der Falsifikation und nicht die Behauptung der Verifikation. Also auch, dass etwas wahr ist, sondern im Bemühen, Dinge zu ergründen, beziehungsweise auch durch die Falsifikation zu bestätigen. Ich glaube, der ganz, ganz große Fehler, der gemacht worden ist, und das hat wahrscheinlich den Bruch in der Gesellschaft gebracht, ist, dass man das vergessen hat, zu sagen, wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, sondern man hat vielleicht auch aus der Not heraus, und ich hoffe, dass das die Lernkurve ist, viele Leute, die einfach nur Fragen gestellt haben oder Misstrauen hatten, aus welchen immer Gründen, sofort in eine Ecke geschoben. Jetzt bin ich auch jemand, der dreimal geimpft ist und selber zwei oder dreimal Corona hatte. Aber es ist sicher nicht alles so demokratiepolitisch abgelaufen, wie auch ich mir vorgestellt hätte, weil auch in meiner juristischen Bildung hätte ich mir manchmal etwas mehr Kommunikation gewünscht, wenn es um Einschränkung von Grundfreiheiten gegangen ist und dergleichen, beziehungsweise, da gebe ich Ihnen auch recht, ich kann mich auch an Wissenschaftler erinnern, also wenn man die nebeneinander stellt, war nicht immer alles deckungsgleich. Ich versuche es jetzt vorsichtig zu formulieren. Und das muss man zugestehen. Und das muss man auch der Bevölkerung zugestehen, dass sie dann Fragen stellt und sie auch versuchen, trotzdem mitzunehmen. Und da sind wir genau wieder beim Zulassen eines pluralistischen Meinungsbildes. Auch wenn, da gebe ich dir recht, letztendlich entschieden werden muss. Definitiv.
Und ich glaube, also nach der ersten Welle ist die schwedische Gesellschaft mit ihrem Vertrauen in die Bevölkerung deutlich besser gefahren als die österreichische mit ihrem Misstrauen in die Bevölkerung. Das ist, der Punkt ist sozusagen, die hatten tatsächlich eine andere Strategie, wie sie mit diesen Maßnahmen ausschließlich Empfehlungen umgehen, ja, wie sie so kommunizieren. Es kommuniziert nicht der Regierungschef, der sich dann auch noch dabei erwischen hat lassen, dass er mit einer Umfrage die eigene Partei belogen hat. Und sozusagen seine Glaubwürdigkeit, also die Glaubwürdigkeit des Chefkommunikators in der Pandemie ist ja sagenhaft schnell abgestürzt. Ja. Diese Problematik sozusagen muss man, glaube ich, in dem Bereich sehen. Es geht sowohl um das Vertrauen in die Bevölkerung als auch umgekehrt das Vertrauen in die politische Führung. Ja. Und die ist von beiden Seiten letztlich in Frage gestellt worden.
Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, genau.
Ja, wir hätten hier eine Frage aus dem Chat, die da sehr gut dazu passt. Wie können die grundsätzlich demokratisch organisierten politischen Fraktionen den Austausch mit Parteien, die sich ständig am Rande bis außerhalb des Verfassungsbogens befinden, auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Und wieso knicken bis auf die meisten kleinen Parteien alle vor den Corona-Leugnern und Putin-Verstehern ein, weil diese Menschen in Massen zulaufen? Das wäre die Frage.
Also ich muss sagen, ich kapiere die Frage nicht. Entschuldigung. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich glaube nicht, dass alle Parteien knapp am Rande des Verfassungsbogens sind.
Nein, einige. Okay. Einige. Wie man mit denen im Gespräch einige, bleibt.
Ne? Ich wüsste auch nicht, dass es einige sind, die knapp am Rande des Verfassungsbogens
okay. stehen. Es genügt eine. Es genügt eine.
Also, da müssen wir bitte wirklich aufpassen, auch in der Demokratie. Also das immer wieder im Pauschalieren und im Simplifizieren.
Eine oder vielleicht mehrere.
Und ich bitte auch zu erklären, was gemeint ist mit Corona-Leugnern und Putin-Versteher.
Ich darf vielleicht eine Antwort geben. Wir haben eine Entwicklung der Polarisierung der Weltbilder in unserer Gesellschaft. Es entwickelt sich ein Bevölkerungsmilieu, das sozusagen Wissenschaft, die Vereinten Nationen, das Europäische Parlament, das gesamte System der Politik, die Elite ablehnt, und dieses Segment wird größer und wird durch Rechtspopulismus verführbar und hat sozusagen im Moment keine Berührungsängste mit dem Rechtsextremismus. Das ist die Situation. Und in diesem Bevölkerungssegment, das ist eine Entwicklung, die verhärtet, ein Weltbild, das sich jetzt verhärtet, aber das wird sich letztlich auch nach einiger Zeit wieder auflösen. Weil diese Phasen sozusagen der Polarisierung in der Politik hatten wir immer wieder, und nach dieser Polarisierung kommt wieder eine Entspannung. Und das wichtigste Instrument ist es, im Gespräch zu bleiben und letztlich mit Menschen auf Augenhöhe zu reden. Und das kann man vor allem dann tun, wenn man eine gewisse Liebe für Menschen empfindet. Das ist tatsächlich eine Frage der Liebe zu Menschen, die wirksam wird im Verändern von Einstellungen. Und es ist nicht die Taktik, es ist nicht das bessere Argument, es geht um Persönlichkeiten, die tatsächlich Menschen zugewandt sind und mit ihnen reden und dabei nicht unbedingt ihre Meinung sofort verbiegen. Die können durchaus sozusagen Kontra geben. Man kann mit diesen Menschen streiten, aber man muss sie deswegen nicht hassen. Das ist das, glaube ich, das Wichtigste in dieser Auseinandersetzung, ist mit den Menschen reden und das mit einer wirklichen Aufmerksamkeit und einer gewissen Zuneigung, auch für den Irrtum.
Ich sehe, dass es immer mehr Wortmeldungen und Fragen im Publikum gibt. Und wir reden hier jetzt doch schon lange mehr oder weniger unter uns. Bevor wir also irgendwie Liebe zu unterschiedlichen Meinungen und grundsätzlich mal zuerst zu den Menschen im Raum praktizieren, dürfte ich nur einfach den letzten Impuls geben, bitte. Als Frage, was können wir gemeinsam tun, damit die Demokratie in dem Land wieder besser wird? Was können wir als Zivilgesellschaft tun? Was können wir als politische Entscheidungsträgerinnen tun? Was können wir als Wissenschaftlerinnen tun? Das wäre für mich so ein Gedanke, den ich nachher noch gern einfangen würde, aber jetzt bitte ans Publikum.
Als ich 1993 ins aktive Politisieren eingestiegen bin, gab es noch die wunderbare Möglichkeit, mit Leuten tatsächlich Fakten heranzuziehen, Probleme zu definieren und dann zu sagen, okay, welchen Weg finden wir aus dem Problem? Man hat dann halt dann mitunter die Antwort bekommen, ja, du hast recht, aber wir sind halt mehr. Du wirst also mit deiner Idee nicht durchkommen. Aber es war zumindest noch ein politischer Diskurs möglich. Den sehe ich mittlerweile nicht mehr. Wir haben spätestens seit Trump die alternativen Fakten auch in den Köpfen der Leute drinnen. Sich jetzt wirklich auf einen Punkt zu setzen, zu sagen, was ist denn jetzt außer Diskussion gestellt und wo können wir denn hingehen? Wie kommen wir dort denn tatsächlich wieder hin? Gerade wenn ich mal Corona-Thematik anschaue, wenn ich mal andere Sachen anschaue, wir sind weit weg in der breiten Bevölkerung. Wir sind hier ein schöner elitärer Kreis, der noch für den Fakt noch wichtig sind, aber das ist, damit sind wir verriegen. Will man kein Wohl.
Wolfgang Keck, gestatten Sie mir nur zum Rahmen Demokratie eine Feststellung. Wenn Sie hier die Frage stellen, was jeder von Ihnen unter Demokratie versteht, wird jeder etwas anderes sagen. Es gibt ungefähr mehr als 30 Demokratiemodelle, die unterschiedlichen Niederschlag in der österreichischen Bundesverfassung finden. Solange wir die Modelle nicht mit der Bundesverfassung abgleichen, werden wir nie sehen, welchen Weg wir zu demokratiepolitischen Reformen benötigen. Das ist der eine Punkt. Als Feststellung von mir. Ich habe so zwei grundsätzliche Fragen, damit ich zur sauberen Politik wiederkomme. Gibt es überhaupt moralische Politik? Und die zweite Frage ist die, wie demokratiepolitisch repräsentativ sind unsere Parteien tatsächlich?
Danke. Ersten demokratisch geführten Unternehmen Österreichs und möchte gerne fragen, das Thema Korruption, wir haben heute eingangs gehört, dass das mannigfaltig jetzt offenbar geworden ist. Jetzt frage ich mich, ist das jetzt tatsächlich so viel schlechter geworden die letzten 5, 10, 15 Jahre? Oder war das nicht immer schon so und wir haben es nicht gewusst?
Thank you. Mein Name ist Erich Pecker, ich bin nur einfaches Mitglied hier in der Digital Society, vertrete keinen Verein oder Interessensgruppe. Und ich habe eine Frage, wie will man mit Fake-Generierern auf gleicher Augenhöhe diskutieren? Zum Beispiel am Thema Klimakatastrophe, das ist für die meisten, für 80-90% aller Wissenschaftler nachgewiesen, fotodokumentiert. Es gibt momentan, muss ich als positive Meldung bringen, im Ö1 sehr gute Bemühungen, wissenschaftliche Kenntnisse besser unter die Leute zu bringen. Da ist diese Woche in Ö1 um 9 Uhr eine Sendereihe, die sich mit Storytelling in der Wissenschaft beschäftigt. Und das finde ich sehr empfehlenswert, sich das anzuhören. Man kann es jederzeit nachhören. Und das wäre zum Beispiel eine ganz wichtige Angelegenheit, die Gott sei Dank der ORF, zumindest auf Ö1, jetzt sehr ernst nimmt. Es gibt zum Beispiel dort auch jetzt seit einem Jahr ungefähr vor den 8 Uhr Morgenjournal eine kurze Nachrichtenmeldung aus dem Sektor Wissenschaft, wo aktuelle Ergebnisse aus der Wissenschaft vermittelt werden, allerdings nur als kühle Meldungen, so viel auch ein paar positive Meldungen. Und wie gesagt, vor allem bitte eine Stellungnahme, wie geht man dann um mit Leuten, die offensichtlich Fake-Meldungen oder manipulierende Meldungen zur Ursache von irgendwas unter die Leute bringen. Zum Thema Gesundheit vertrauen Sie ja auch auf den Hausarzt und auf die traditionelle Medizin und nicht auf irgendwelche Hexenmeister. Danke.
Die Hexenmeister verdienen sogar.
Okay, vielen lieben Dank mal für die ersten Fragen. Ich hoffe, ich habe alle gut mitgenommen und ich steige ein mit der Frage, gibt's überhaupt moralische Politik? Habe ich das so richtig mitgenommen, lieber Herr Keck?
Ja, freilich gibt's das auch. Und wir haben genug Politikerinnen und Politiker, die anständig sind.
Und Herr Dr. Gries, das auch da ist, was ich hören möchte.
Aber wer macht die Moral? Ist das nicht irgendwie vielleicht ja, auch eine Frage?
Ich habe tun Sie sich sehr mit der Moral.
Ja, aber das, also ich glaube, das, wenn man das jetzt so sagt, na, wer in die Politik geht, der ist schon einmal fragwürdig vom Charakter her, das kann man nicht sagen. Und gerade auf Gemeindeebene zum Beispiel, ne, erleben Sie doch viele Menschen, die sich voll engagieren, die anständig sind, die was für die Gemeinschaft tun wollen, ja. Und ich würde sagen, auch auf Landesebene, auf Bundesebene, man kann nicht alles schlecht reden. Ne? Natürlich gibt es andere auch und das muss man halt versuchen zu ändern. Aber es gibt natürlich Menschen, die einen moralischen Kompass haben, auch in der Politik. Ne? Und die schon was Gutes wollen. Ja? Also so negativ würde ich das nicht sehen.
War auch nicht so gedacht. Ich meine nur, je größer die Distanz zum Menschen ist, die persönliche Distanz zum Menschen ist, desto mehr korrumpiert die Macht.
Die persönliche Distanz?
Zu den Menschen. Weil in der Gemeinde ist ein Bezug da.
Genau.
Ich nehme jetzt die Großstädte aus.
Genau.
Wien aus. Und je weiter diese Distanz ist,
das ist schon richtig.
Desto mehr hebt das Ganze ab von dem, wofür es da sein soll.
Das ist richtig. Und da haben wir schon Zwänge auch dieser Mediengesellschaft. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Politiker oder eine Politikerin sagt frei von der Leber weg irgendetwas, ja? Und spricht womöglich in einer Sprache, jetzt meine ich auf einer höheren Ebene, spricht in einer Sprache, die man versteht, ja? Das wird schwierig, ne? Die wird dann dem festgenagelt, wenn da jetzt irgendwas war, was irgendwie daneben ist und das aus irgendeinem Grund angreifen kann, nicht? Daher hören Sie dann diese gestellten Reden, ja? Diese Satzbausteine, die da verwendet werden, ja? Oder so, wo die PR-Berater, wenn Sie sich die Kabinette anschauen, die Ministerkabinette, die bessere Verwaltung hat ja das als einen Hauptangriffspunkt, dann sehen Sie, dass in 250 Leute haben wir in den Kabinetten bei uns in den Ministerien, dann sehen Sie, ein großer Teil sind PR-Menschen. Und manche haben eine beeindruckende, sogenannte Anführungszeichen, Karriere als Journalisten oder Journalistinnen. Und die kommen in ein Kabinett. Und die sind dann in dem Kabinett den Fachbeamten vorgesetzt, ja. Und deren Anliegen ist, den Minister oder die Ministerin in der Öffentlichkeit gut dastehen zu lassen. Und das heißt, er darf nicht irgendwie ausrutschen. Nicht irgendwie das sagen, was er wirklich denkt, in vielen Fällen. Sondern er muss halt, ja, irgendwelche Formulierungen verwenden, wolkig, ja, wo du alles hineinlegen kannst und so. Und das ist schon auch, das sind auch unsere Erwartungen, die eine Rolle spielen. Warum ist man, ich habe mich da immer gewundert, warum ist man extrem streng, wenn jemand irgendwas sagt, was nicht politisch korrekt ist, und warum ist man großzügig, wenn er etwas tut, was nicht in Ordnung ist? Das klafft wirklich auseinander, ja? Man misst die Leute am Reden und nicht am Handeln. Ist auch einfacher.
Ich würde gerne der These widersprechen, dass es in den kleinen Gemeinden unbedingt besser ist. Wenn die Bürgermeister das Recht haben, Baugrund zu widmen.
Ja, das ist ein Riesenproblem.
Ich habe einmal eine Partei beraten, die in einer 900 wahlberechtigten Gemeinde sozusagen Wahlkampf führen musste. Und der Einfluss der großen Familien dieses Dorfes war entscheidend. Und ich glaube, es war nicht unbedingt sozusagen, mein Gott, die sind näher und daher ist es ehrlicher. Ja. Sondern das Ganze, was Familiengeheimnisse sind, auch noch in die Problematik. Ich würde gerne zur Repräsentativität sagen, an der leidet die Gesellschaft tatsächlich. Also wir haben das unterste Drittel, das sich gar nicht repräsentiert fühlt, und weitere Teile, die sich nicht repräsentiert fühlen. Wir haben in Wien bei der letzten Gemeinderatswahl 80% der Reinigungskräfte, die nicht wahlberechtigt sind, 70% der Hilfsarbeiter, die nicht wahlberechtigt sind, 60% der Köche und Kellner, die nicht wahlberechtigt sind, ein Drittel aller Pflegerinnen und Pfleger, die nicht wahlberechtigt sind. Das heißt, wesentliche Stützen dieser Gesellschaft sind aus dem politischen Prozess ausgeschlossen. Ja? Wir haben die ganze Zeit eine Debatte über die Einwanderung ins Sozialsystem und Sie sehen nicht, dass wir über 1 Million Einzahler im Sozialsystem haben, die unsere Pensionen finanzieren. Ja? Und da wundert mich sozusagen, wie weit der Diskurs von der Realität sich entfernen kann, wie schwach sozusagen in dem Fall die Wirtschaftswissenschaft oder die Sozialwissenschaft aufgestellt ist, um da zu widersprechen, wie die Redaktionen mit dieser Debatte umgehen. Ja, das ist tatsächlich, ich bin immer verblüfft, wie diese Geschichte so widerspruchslos durchgeht. Ja, keiner widerspricht, die Einwanderung im Sozialsystem ist ein Problem, in Wirklichkeit bricht die Sozialsystem ohne Einwanderung zusammen. Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Redaktionen gestärkt werden gegen ihre Eigentümer. Egal, ob das der Staat ist oder die Erben des Herrn Matteschitz, ganz egal, wer da sozusagen der Eigentümer ist, die Redaktionen müssen gestärkt werden, damit sie das berichten, was ist, und sich auch nicht den Werbebudgets unterwerfen müssen. Und was es, glaube ich, auch dringend braucht, und das ist eigentlich dann eine technische Herausforderung, wie kann ich als Nutzer den Chatbot-Produzenten erkennen? Mhm. Ja. Ich werde sozusagen ständig von Freunden, Bekannten, sozusagen mit irgendwelchen Nachrichten bombardiert, weil ich immer noch im Gespräch bleibe mit vielen Leuten, mit denen andere nicht mehr reden. Und ich kann nicht erkennen, sozusagen, oder ich tue mir schwer zu erkennen, wer ist der Chatbot-Produzent, der diese Dinge herausgibt. Und wenn ich das könnte, wenn ich sozusagen die Quelle verfolgen könnte, wo das herkommt, dann würde ich mir leichter tun, mit mir argumentieren.
Ich würde gerne die alternativen Fakten und die Chatbots kurz aufgreifen, weil diese ganze Problematik der Influence-Operationen ist ja nichts Neues. Wir hatten das Gleiche schon mit dem Rauchen beispielsweise, wo Aktivstudien produziert wurden, die zielorientiert gearbeitet haben, sagen wir so. wo eindeutig war, dass, wenn man sich die Studien angeschaut hat, dass da schon Interessen dahinter stehen. Genauso ist das heutzutage, dass über andere Wege der öffentliche Diskurs beeinflusst wird und versucht beeinflusst zu werden. Chatbots werden das jetzt noch ein bisschen hochskalieren, aber in Wahrheit Menschen in Billiglohnländern, die Deutsch können, haben das bis jetzt auch gemacht mit in sozialen Medien. Russische Influence-Operationen kennen wir auch schon länger. Das Schockierende für mich ist, dass ein Informationsvakuum zugelassen wird von Stellen, die hochqualitative Informationen haben. Und da meine ich als Beispiel die Corona-Pandemie. Unsere Regierung, unsere Minister haben sich Expertenräte gegönnt und ihre Expertise mehr oder weniger exklusiv zur Verfügung gestellt bekommen, haben dann auf Basis dessen oder nicht auf Basis dessen Entscheidungen getroffen und die Entscheidungsgrundlagen werden immer noch geheim gehalten. Die fachlichen Begründungen für Verordnungen muss jetzt ein Journalist, der Max Werner, gerade vor dem Verwaltungsgericht einklagen, weil das Gesundheitsministerium sagt, ist nur für den internen Gebrauch. Statt dass man hochqualitative Informationen für die Menschen, die auf ihrer Basis argumentieren wollen, auch zur Verfügung stellt. Und weil natürlich macht man sich als Mensch lieber einfach und sucht nur die Fakten, die dann vielleicht auch alternativ sein sollen, die seiner Meinung entsprechen. Und wenn nicht dagegen argumentiert wird, auf Basis von Fakten mit hoffentlich geprüfter Qualität, wo bleiben wir dann? Natürlich in einem Vakuum, das man anfüllen muss. Und deswegen muss auch die Informationsdurchsetzung, die Entscheidungsgrundlagen einfach schneller gehen und hoffentlich irgendwann ein Informationsfreiheitsgesetz.
Ich fürchte, dass es schlimmer ist. Nämlich, das Gesundheitsministerium hat die Strukturen nicht, wie Daten erhoben werden können, um daraus richtige Schlüsse zu ziehen. In Großbritannien ist es selbstverständlich, dass eine große Stichprobe an Menschen regelmäßig von diplomierten Krankenpflegepersonal besucht wird. Es wird Blut, Harn, Speichel etc. mitgenommen, um das zu analysieren. Das ist freiwillige Teilnahme, aber da kann man dann sehr gut analysieren, wie sich Impfungen zum Beispiel auswirken, relativ bald, weil man sie mit den Infektionskrankheiten abgleichen kann. Was schwächt das Immunsystem vielleicht tatsächlich? Ja? Das österreichische Gesundheitsministerium hat solche epidemiologischen Grundlagen nicht. Als ich den Epidemiologen des Gesundheitsministeriums angerufen habe und gesagt habe, sollten wir da nicht jetzt rasch ein wissenschaftliches System einrichten, das die Daten macht, hat er gesagt, Wissenschaft, wenden Sie sich ans Wissenschaftsministerium. Ja. Ich war ein bisschen von den Socken, ja. Und ich fürchte einfach sozusagen, dass diese qualitativen Studien, die diese Maßnahmen rechtfertigen, nur in sehr bescheidenem Ausmaß vorhanden sind.
Ich fürchte, dass es ja noch schlimmer ist.
Okay.
Ich darf nicht? Okay. Das haben Sie.
Wenn wir noch schlimmer konstatieren, dann landen wir irgendwann in einem Rabbit Hole.
Allerdings.
Aber darf ich nicht die Aussage von Herrn Ogris unterstützen? Wir hatten gestern mit über 200 Leuten im Juridikum Großveranstaltung zu Digital Health. Es ist erschütternd, was sich hier abspielt auf diesem Bereich. Und es sind nicht nur die Strukturen des Gesundheitsministeriums, es sind vor allem die Forschungs- und Wissenschaftsdaten. Obwohl wir ein Mikrodatenzentrum haben, das für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt ist und auf dem die diversesten Bereiche unter strengsten Bestimmungen zugreifen sollten können, sind dort kaum Daten zu finden für das Gesundheitswesen. Und die Beurteilung in diesen Richtungen hin schließt uns von moderner Medizin aus. Also der Weg in Richtung personalisierte Medizin ist in Österreich einerseits schon von der Breitbandversorgung her, das ist nur so nebenbei die Grundlage, andererseits aber von den Content und den Silos, die vorhanden sind, nicht möglich. Wir haben einen Saustall an Daten.
Darf ich nur vielleicht bitten, dass wir die Diskussion über das Gesundheitsministerium und seine Schwächen auf nachher verlagern? Weil wir haben zum Beispiel aus dem Publikum noch die Frage, ob Korruption in den letzten 10, 15 Jahren tatsächlich so viel schlimmer geworden ist. Und ich glaube, dass das auch eine ist, die das ganze Publikum noch bewegt.
Ja, Markus Walli, Energie Steiermark. Ich komme nochmal auf das Schlagwort saubere Politik zurück und ich habe da auch die Utopie ins Mentimeter gepostet, weil ich da so quasi von einer weißen Weste ausgehen würde. Die dankenswerten Initiativen, die es gibt und auch die Überlegungen, die wir heute machen, ist ja, glaube ich, in die Richtung gehend, sozusagen die schwarzen Flecken in helleres Grau zu verbinden. Und ich glaube, wir haben ein paar Dinge, ich weiß nicht, wie das Podium sieht, aber wir haben bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, schon die Politiker, die wir verdienen. Da gibt es sicher eine Reihe von Menschen, die integer und durchaus mit entsprechendem Weitblick und so weiter herangehen an die Dinge. Aber eigentlich hört es relativ rasch auf, weil man eigentlich Wahlkampagne bei einer gewissen Größe man schon so rampensauartig populistisch irgendwie verpacken muss. Und ich glaube, die Frau Gries hat das auch richtig gesagt, die politische Bildung, der Diskurs in der Familie, wir sind mit Fakten getrieben, wenn ich mit den Menschen spreche, hören die in politischer Bildung im Gymnasium zwar über die hochhonorable Generalprokuratur eine Diskussion über Werte der Demokratie wird nicht geführt und dann kommt es auch dazu, dass dann Menschen, die durchaus da, glaube ich, intellektuell hochstehend sind, so 1933 vergessen und sagen, lassen wir es einmal probieren, es wird schon schief gehen. Ist nicht eigentlich im Prinzip die Erwartungshaltung mit den ganzen Social Media, mit diesen unsachlichen, tendenziösen Diskussionen vollkommen falsch, wenn man sich erwartet, dass eine Politik, eine Covid-19-Situation, eine Inflation, eine Energiekrise, die richtige Bestimmung des Standortes in Kriegssituationen und so weiter, dass die das alles perfekt beherrschen, muss man nicht eigentlich davon ausgehen, dass dort Menschen sind, die Fehler machen, die viele Dinge gut durchführen. Und da fehlt mir dann eigentlich auch, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, die Anzahl an reflektierenden, rational denkenden Citoyens, die sich damit auseinandersetzen und nicht sofort irgendeiner Extremmeinung nachrennen.
Danke. Ich würde nur trotzdem auf die Frage zurückkommen, ist Korruption in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren schlimmer geworden?
Ich werde versuchen, einige Punkte zu beantworten, auch die letzte Frage zumindest aus meiner Perspektive. Und vielleicht darf ich auch mit der letzten anfangen. Ich möchte mal vorab Irmgard Gries recht geben, dass es natürlich auch saubere Politiker gibt. Also bitte passen wir auch da auf, nicht das Kind mit dem Bart auszuschütten und es nicht uns zu einfach zu machen, weil es natürlich schon ein Teufelskreis ist. Und Sie haben es ja angesprochen. Würden Sie bereit sein, heute Ministeramt zu übernehmen? Ganz konkret. Mit einem 24-7-Job, wo Sie weniger verdienen als gleichwertige Jobs in der Wirtschaft, wo Ihnen das Privatleben umgedreht wird, bis auf den letzten Ding, wo noch irgendein Spruch, Beispiel Kanada, Beispiel USA, den Sie in der Schule, im Gymnasium gesagt haben, als 17-Jähriger, 30 Jahre später vorgehalten wird, ganz gleich, ob Sie damals zwei Bier zu viel oder eins zu wenig gehabt haben. Also das ist schon etwas, was wir uns auch als Gesellschaft auch die Frage stellen müssen. Nein, ich weiß ja. Darum habe ich es auch gebracht. Also der Engländer würde sagen, it takes two to tango. Das Zweite ist, es hat der Max Weber nicht nur die Unterscheidung gemacht zwischen Gesinnungsethik, sondern auch der Verantwortungsethik. Und Politik ist letztendlich im verantwortungsethisches Handeln mit der gesinnungsethischen Perspektive, weil es hier um die langfristigen Ergebnisse geht. Und auch von ihm ist das Diktum, und da sind wir bei der Korruption jetzt, Wenn man natürlich Macht hat oder viel Macht hat, beziehungsweise absolute Macht hat, schwingt natürlich potenziell immer auch mit das Potenzial, diese Macht zu missbrauchen. Oder wie es der Nietzsche formuliert hat, wenn man zu tief in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund in einen selber hinein. Und das trifft schon auch zu. Und das muss man sich bewusst sein, wenn man in die Politik geht. Viele haben es offensichtlich nicht beirrend und driften dann also in das ab. Aber noch einmal, ich glaube, man muss, und bin überzeugt davon, man muss es auch zulassen, beziehungsweise muss auch den Politikern nicht vorab schon mit einem völligen Misstrauensvotum entgegentreten. Dort, wo die Grenzen überschritten werden, 1000%ig, ja. Da muss alles greifen, was in einem Rechtsstaat greift, aber wir dürfen auch nicht den gegenteiligen Ding machen. Zweite Geschichte, Korruption. Es gibt über die Korruptionsgeschichte, auch wissenschaftlich aufgearbeitet, natürlich unterschiedliche Phänomenologie. Das heißt, sie finden in unterschiedlichen Kulturkreisen, in unterschiedlichen Zeitepochen etc. etc. Unterschiedliche Ausprägungen. Und Korruption, bitte, ist kein Phänomen der Neuzeit, sage ich auch immer wieder dazu. Sie finden Referenzen im Alten Testament, sie finden Referenzen im Codex Hammurabi 1800 vor, sie finden Referenzen in der chinesischen Mythologie, bei Aristoteles und so weiter. Also das ist ein altes Phänomen. Es haben sich die Ausprägungen geändert. Positive Nachricht: die Korruptionssituation in Österreich ist eigentlich grosso modo besser geworden. Heißt, wenn man sich also anschaut, so, wenn ich in die Runde schaue, bin ich zumindest also auch schon bei der älteren Generation dabei, aber wie ich ein Bursch war oder ein Kind war, ja, da hat durchaus es vorkommen, dass der schön der Abend gefragt hat, wenn man mit dem frisierten Moped schnell gefahren ist, Watschen oder Strafzettel? Oder ein Box Wein? Oder ein Strafzettel. Das würde heute niemandem einfallen. Und ich warne auch davor. Also die Verwaltung per se ist in Österreich auch im internationalen Vergleich wirklich sehr, sehr sauber. Sie brauchen keine Angst haben, auch wenn es 3 in der Früh ist, tiefstes Waldviertel, als Tiroler darf ich das sagen. Sie können auch Ötztal dazu sagen, wenn Sie allein unterwegs sind auf einer einsamen Feldstraße und Sie werden aufgehalten, von der Polizei, vom Zoll, von der Steuer, von wem auch immer, wird es in 99% der Fälle sauber ablaufen. Versuchen es auch nie, einen Richter zu bestechen oder sonst was, das wird sauber, oder ordnungsgemäß, um das Wort sauber nicht überzustrapazieren, ablaufen. Dort, wo wir schon Probleme hatten in der Vergangenheit, waren Grenzüberschreitungen bei den Entscheidungsträgern in vielen Säulen, leider Gottes Politik, leider Gottes auch Medien, Stichwort Medienkorruption, beziehungsweise auch leider Gottes Chefredakteure, die glaubt haben, sich anzudienen zu müssen, oder auch vice versa, oder auch Medienverlage, die schaffen, Politiker antanzen zu lassen, wenn sie das wollen, beziehungsweise auch Entscheidungsträger der Wirtschaft, Stichwort Steuerbescheid auf der Autoraststätte, gekaufte Studien und dergleichen. Dort hat es Grenzüberschreitungen gegeben und das ist aber auch international erkannt worden. Vielleicht letztes Ding noch, statistisch gesehen, und da werden Sie mir recht geben können, die sogenannte Toleranz gegenüber Korruption ist massiv gesunken. Das heißt, da gibt es Studien, sowohl international als auch national, der Durchschnittsösterreicher, der Durchschnittsösterreicherin will das nicht mehr. Also dieses Diktum, es kehrt ja irgendwie dazu, zu uns in Österreich, das ist nicht mehr gegeben. Also wenn man den Durchschnittsösterreicher heute fragt, so über 90%, wir wollen das nicht. Also das hat sich verbessert. Auch wenn es dann, wenn es um die Haushaltshilfe geht, beziehungsweise um die Haushaltsversicherung, schaut es wieder ein bisschen anders aus.
Das genießt auch die Exekutive, also sowohl die Justiz als auch die Polizei, als auch die Verwaltung, ein wesentlich besseres Image und ein größeres Vertrauen als die Politik und die Medien. Richtig. Also in dem Punkt gebe ich Ihnen, vollkommen recht. Ich erlebe es ja auch so, dass wir jetzt eine Korruptionsstaatsanwaltschaft haben, die gegen die Mächtigen losgeht. Das kenne ich von früher nicht.
Ja, tatsächlich bin ich in meiner Jugend, hat es zwar den einen oder anderen Skandal gegeben, aber dass das so systematisch gemacht wird in der Republik, das ist, erlebe ich als neue Qualität. Und das andere, was ich persönlich sozusagen mich immer wieder berührt, ist die Frage der gekauften Studien. Ich verkaufe seit ungefähr 40 Jahren sozusagen Dienstleistungen im Bereich der Umfragen oder der Studien. Und ich bin tatsächlich ein einziges Mal sozusagen direkt im Auftragsverhältnis missbraucht worden. Das war in Georgien. In Österreich nie. Ich musste nie jemanden schmieren, damit ich einen Auftrag bekomme. Ich bin immer sozusagen durch Überzeugung, dass das, was wir anbieten, ein gutes Produkt ist und ein Problem lösen wird, sozusagen durchgekommen. Ich weiß natürlich, dass in der Umfrageforschung sozusagen die Qualität schwer zu kontrollieren ist, dass es uns gelungen ist, Gott sei Dank, als Qualitätsanbieter am Markt zu überleben. Dafür gab es keine Garantie, weil wie die Face-to-Face-Umfragen sozusagen sind fast nicht mehr finanzierbar. Ja, also es ist schwierig, aber es ist gelungen und das hängt durchaus damit zusammen, dass ich sehr viel anständige Kooperationspartner in der Verwaltung finde und auch in der Politik. Ja.
Okay. Also eine Lanze für die Verwaltung. Ja, dürfen wir nur die Frage, die wir online haben, noch mit reinnehmen?
Passt genau, zum Thema? Weil die passt eben genau zum Thema Verwaltung. Da geht es darum, zu den politisch abhängigen Führungskräften in der Verwaltung, weil ja Ministerien seit 2000 oder noch länger zur Gänze oder fast durchgehend in der Hand einer politischen Partei sind. Ist die Politik zu sehr mit der Verwaltung verbunden? Wie verhält es sich da mit der Gewaltentrennung und wo sind da die Problematiken, beziehungsweise was müsste man da ändern, wenn die Exekutive zu sehr im Einflussbereich der Politik steht?
Also da ist ein großes Problem, und zwar, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass Kabinettsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann, wenn der Minister wechselt, in die Verwaltung überwechseln. Sie sind schon von vornherein den Spitzenbeamten vorgesetzt. Oft haben Sektionsleiterinnen und Leiter gar keinen Zugang zum Minister oder zur Ministerin, läuft übers Kabinett. Dann wechselt der Minister, dann müssen die versorgt werden. Dann kriegen sie Positionen in der Verwaltung. Oft Abteilungsleiter, manchmal Sektionsleiter, Posten. Und das ist natürlich für die Verwaltung Gift. Das ist demotivierend, weil sie ein Beamter, Beamtin sagt, na ja, ich habe keine Chancen, wenn ich da nicht jetzt schaue, dass mich irgendjemand protegiert, bleibe ich auf der Strecke. Also diese Politisierung der Verwaltung, das ist stärker geworden. Auch was stärker geworden ist, was man sagt, noch vor 20, 30 Jahren haben wir die Parteien auch einen Rieseneinfluss gehabt. Rot-Schwarz, ne? Also du brauchst ein Parteibuch, wenn du da irgend aufsteigen willst. Aber sagt man jedenfalls, da hat man schon noch stärker auf die Qualifikation geachtet. Wogegen heute, was man immer wieder findet, gerade von den Kabinetten, dieser Zugang zur Verwaltung, zu Verwaltungspositionen, das nimmt keine Rücksicht auf die Qualifikation, ne? Da kommen Leute hinein, die keine Ahnung haben. Und das ist Gift natürlich für eine funktionsfähige Verwaltung.
Und die für steuerbar gehalten werden.
Natürlich. Das ist genau. Also
um die Steuerbarkeit der Exekutive geht. Dafür gäbe es ja auch eine demokratiepolitische Rationalität. Aber die Schwierigkeit, es bräuchte eine Cooling-off-Phase.
Genau.
Für die Kabinettsmitarbeiter, bis die in die Verwaltung kommen.
Genau.
Aber ich würde auch zu bedenken geben, es hat viele Leute aus den Kabinetten gegeben, die sehr innovativ waren und die dann in der Verwaltung auch Gutes geleistet haben. Also man muss diesen innovativen, die Möglichkeiten zur Innovation durchaus auch gezielt suchen, und da geht es natürlich dann um die Qualifikation.
Natürlich, das muss der entscheidende Punkt sein. Und dann ist ja so, dass die Kabinettsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in der Verwaltung versorgt werden, auch in den ausgegliederten Unternehmen. Schauen Sie sich einmal an, wer da in Spitzenpositionen ist. Der war im Kabinett von, oder sie war im Kabinett von. Ne? Das ist schon diese Schiene, auf der man in Österreich Karriere macht. Und sicher, dazwischen sind schon einige, die qualifiziert sind, aber es sind halt auch andere. Und jeder, der nicht qualifiziert ist, oder jede, die nicht qualifiziert ist, ist natürlich ein Schaden für den Staat, ne? Und für die gesamte Verwaltung.
Aber ist Qualifikation nicht unter Anführungszeichen im politischen Business, nenne ich es jetzt, I'm very sorry, aber ist das nicht grundsätzlich ein Thema? Also im Sinne von Menschen, die qualifiziert sind, und ich sage das jetzt sehr brutal, die was anderes können, bleiben nicht im politischen System in Österreich.
Naja, da sind wir ja wieder beim Teufelskreis, der zuerst genannt worden ist, wo schon wir auch alle gefordert sind, nämlich da nicht die Schleife weiter nach unten zu ziehen. Ich möchte sogar noch eins drauflegen zu dem, was Sie gesagt haben. Das Stichwort ist wirklich Qualifikation. Ja, und da müssen wir ehrlich sein, bitte. Das ist nicht die letzten 20 Jahre entstanden, weil wie du richtigerweise gesagt hast, die Republik war von 45 bis sehr, sehr lange aufgeteilt in zwei Lager. Mhm. Aber es hat zumindest noch Qualifikation eine maßgebliche Rolle gespielt. Und jetzt komme ich zum Toppen. Man hat in den letzten Jahren manchmal den Eindruck gehabt, dass Qualifikation ja richtig ein Ausschließungsgrund war.
Und auch zwar wegen der Steuerbarkeit. Ne?
Genau, richtig. Weil Qualifikation ja nicht so leicht steuerbar ist. Minderqualifikation weiß manchmal um die Minderqualifikation und muss sich deswegen mehr andienen, um zu überleben. Also da hat es definitiv Verschlechterungen gegeben. Vielleicht eines noch semantisch, weil die Frage auch gestellt war mit der Gewaltenteilung. Bitte, da müssen wir schon aufpassen, das hat mit der Gewaltenteilung relativ wenig zu tun, weil die Exekutive, da gehört die Verwaltung dazu. Auch wenn die Verwaltung natürlich den Eid auf die Republik und auf die Verfassung ablegt und nicht auf eine politische Partei. Das ist also auch zu betonen. Ein Punkt liegt mir noch am Herzen aus der ersten Fragerunde. Wie gehen wir um mit, ich zitiere, Fake-News-Produzenten beziehungsweise wie mit der Diskussionskultur? Da bin ich jetzt fast ein bisschen bestrebt, zur Liebe zum Menschen zurückzukommen. Bitte geben wir den Diskurs nie auf. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Das wird uns nicht erspart bleiben. Wenn wir die Tür zumachen, dann hört der Diskurs auf. Auch wenn es manchmal enorm mühsam ist. Weil dann sind wir wieder beim Bücherverbrennen und bei was Gott was. Also ich kann nur warnen davor. Wir müssen im Diskurs bleiben, auch wenn es manchmal hart ist.
Wir müssen im Diskurs bleiben. Ich habe nur auch schon das Zeichen bekommen, dass wir für heute mehr oder weniger auf der Zielgeraden sind und den Diskurs beenden und vielleicht noch auf ein Glas Wasser im Anschluss verlagern. Wein auch. Ich habe nur tatsächlich in Wirklichkeit noch meine unter Anführungszeichen Abschlussfrage, nämlich was können wir dazu tun, damit der Diskurs besser wird, damit das politische System besser wird. Und ich fange jetzt quasi dieses Abschlussstatement mit dem lieben Herrn Hamidna an.
Huch. ich glaube, diesen Diskurs zu befeuern und diesen Diskurs auch gegen den politischen Widerstand manchmal zu erzwingen, indem man zum Beispiel die Informationen rausklagt, wenn sie nicht freiwillig gegeben werden und aktiv kritisiert, wenn oder im Gespräch bleibt über Kritik, ist ein Kernthema.
Okay. Im Gespräch bleiben, Informationen, wenn notwendig, auch rausklagen.
Ja.
Lieber Herr Ogris, was können wir machen?
Ich sehe als meinen Beruf und meine Berufung, dass ich mit meinem Institut und den Kollegen, mit denen wir kooperieren, sozialwissenschaftlich gute Informationen zur Verfügung stellen, die sozusagen aus dieser Flut an Informationen Wesentliches herausholt, und wir bemühen uns, das möglichst verständlich zu erklären und mit diesen Erklärungen möglichst nahe an der Analytik zu bleiben, dass das zusammenpasst. Also die Erzählung und das wissenschaftliche Modell sollen sozusagen möglichst kongruent sein, damit wir verständliche, nachvollziehbare Informationen über die Gesellschaft produzieren. Das sehe ich als sozusagen meinen Hauptteil. Das andere ist, ich bemühe mich tatsächlich ständig im Diskurs zu bleiben. Ich bin ein Diskussionsjunkie. Das bin ich schon sehr lange. Meinen Weltverschwörungsfreunden schicke ich sozusagen nach jeder siebten oder achten Meldung dann auch ein Signal der Liebe, damit sie wissen, ich liebe sie immer noch und ich achte sie und ich diskutiere mit ihnen weiter und insofern tut sich dann vielleicht irgendwann etwas und er bewegt sich aus dieser Ecke vielleicht wieder heraus und erschließt sich neue Informationsquellen.
Womit wir wieder bei der Menschenliebe wären, die eigentlich total wichtig ist. Lieber Herr Kreutner.
Ja, ich kann das nur unterschreiben, was gesagt worden ist schon. Von meiner Seite vielleicht, was wir alle tun können, ist einfach dieser aufgeklärte, mündige Situär zu bleiben, sich auch zu hinterfragen, im kritischen Diskurs zu bleiben, Diskurs aber auch zuzulassen, vielleicht manchmal ein bisschen auch Toleranz anderen Meinungen gegenüber wieder mehr leben und auch zulassen, weil wie gesagt, letztendlich ist Demokratie die pluralistische Diskussion von unterschiedlichen Standpunkten, aber auch die Toleranz, wenn dann entschieden ist, mit dieser Entscheidung zu leben, solange sie jetzt nicht gegen alle Verständnisse der Menschenrechte und der Demokratie geht.
Ja, ich glaube, engagiert bleiben, einmal die eigene Einstellung zur Gesellschaft und zur Demokratie zu hinterfragen, sich bewusst machen, warum einem das ein Anliegen ist, mal selber drüber nachzudenken und dann diese Überzeugung, da bin ich überzeugt, also jedenfalls bei mir ist eine positive Einstellung natürlich zur Demokratie, weil es ein absoluter Fortschritt ist, ein System, das ohne Blutvergießen geändert werden kann, das den Menschen partizipieren lässt, das den Menschen in seiner Würde respektiert. Also das sich bewusst machen, das auszustrahlen, engagiert zu bleiben und optimistisch zu bleiben. Sie haben von der Liebe gesprochen, ich würde sagen, an das Gute im Menschen glauben. Ja, also echt daran glauben, das zu sehen und sich dafür einzusetzen, damit es bei einem selber sichtbar wird, gelingt auch nicht immer, aber jedenfalls an das im anderen zu glauben und das zu vermitteln, müssen wir uns bemühen. Und in dem kleinen Bereich, in dem wir sind, in der Familie, im Freundeskreis, das dort zu vertreten, das dort zu leben. Also dann nachzuhandeln und dann, wenn wir versuchen, so ein Beispiel zu geben, wird es ausstrahlen. Jedenfalls, und wenn nicht, man muss es versuchen. Wir haben keine Alternative.
Vielen herzlichen Dank. Das waren total schöne Abschlussworte. Danke für diese angeregte Diskussion. Und ich wünsche jetzt noch einen wunderschönen Abend bei einem Saft, einem Glas Wein, einem Glas Wasser. Dankeschön.
Anna Zambelli, ich bin Generalsekretärin bei der Digital Society und im Namen derer bedanke mich ganz herzlich beim Publikum, beim Podium für ihre Zeit, für ihre Inputs, dass sie ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und teilweise auch einen längeren Anreiseweg für die Demokratie auf sich genommen haben. Herzlichen Dank an Sie vor Ort und auch an unser Publikum online, dass Sie mit Ihren Beiträgen und Fragen diese Diskussion heute mitgestaltet haben. Wie geht's weiter? Weil es war ja die Frage, was können wir tun? Und die Stichworte KI und soziale Medien sind heute mehrmals gefallen. Wir haben als nächste Veranstaltung am 10. Mai genau dieses Thema aufgegriffen im Sinne der Demokratie. Wir möchten uns mit dem Thema KI, mit dem Thema soziale Medien und was alles dazu gehört und was all dieses mit der Demokratie macht, beschäftigen. Sie sind herzlich eingeladen, bitte besuchen Sie uns wieder und auch am 17. Juni. Wir setzen die Serie fort mit einem Barcamp, wo Sie vielleicht das eine oder andere Gesicht von heute und den Veranstaltungen davor treffen werden. Das findet in Kooperation mit dem FH Campus Wien statt, auf dem FH Campus Wien. An einem Samstag, der 17. Juni, ist ein Samstag und wir freuen uns, wenn wir Sie dort alle wieder begrüßen. Idealerweise bringen Sie auch junge Erwachsene mit. Sie bringen junge Menschen mit, die die Zukunft der Demokratie sind, die mit uns dort gemeinsam diskutieren und gemeinsam gestalten. Und jetzt auf die Etymologie des Wortes Demokratie zurückzugreifen, ich kann als Grieche nicht anders. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Wir sprechen von Vimos und Krateo Kraton. Vimos, Demos, ist in Griechenland im Moment die kleinste Verwaltungseinheit. Und ich würde mal ganz frei sein und sagen wollen, es ist die kleinste Gestaltungseinheit. Jeder Bürger ist die kleinste Gestaltungseinheit einer Demokratie. Und in diesem Sinne sind wir, glaube ich, alle aufgefordert, egal in welchem Land auf dieser Welt, diese zu gestalten. Das soll der positive Ausblick sein. Vielen herzlichen Dank. Bitte setzen wir diesen Diskurs auch heute Abend hier mit Weinsaft Wasser oder Bier fort. Und noch einmal in diesem Sinne herzlichen Dank an alle.
DigiTalk. Das war das Radio Orange 94 Spezial zum Thema Zukunft der Demokratie. Mein Name ist Roland Giersig. Ich freue mich, dass Sie uns auch heute wieder zugehört haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. DigiTalk.